Ihr Lieben, ich habe euch heute eine Bergpredigt mitgebracht. Aber nicht aus der biblischen Bergpredigt, sondern wir wollen ergründen den tiefen Sinn des Wanderns in 9 Gedanken, habe ich mal aufgeschrieben. Unsere liebe Pastorsfamilie ist ja im wohlverdienten Urlaub. Und viele Baden-Württemberger tun es ihnen gerade gleich und sind hierhin und dorthin unterwegs. Wir sind mittendrin in den Sommerferien. Und deshalb habe ich heute auch ein Urlaubsthema herausgesucht. Berge. Die Bibel könnte ein Buch über Berge sein. Über 440 Mal wird das Wort im Alten und im Neuen Testament verwendet. Lasst euch mitnehmen auf eine kleine Wanderreise in dieser Sommerszeit. Lehnt euch zurück und lasst die Bilder auf euch wirken. Der erste Gedanke: Sind wir rastlos oder ratlos? Die Geschichte von dem alten Indianer, der zum ersten Mal Auto fahren durfte, diese Geschichte ist zeitlos zutreffend. Nach den ersten 30 Kilometer Fahrt wollte der Indianer aussteigen. Warum, haben sie ihn gefragt, ist dir schlecht? Nein, nein, sagte der Alte, ich muss nur warten, bis mein Herz nachkommt. Leben wir so wie dieser alte weise Mann oder hetzen wir ungebremst durchs Leben? Nutzen wir die geschenkte Zeit, um auf den Schöpfer zu hören, um den Rhythmen und Abläufen Gottes nachzuspüren? Und wo und wie tun wir das? Allzu häufig fällt doch schon in unserer Gesellschaft die letzte Bastion Erholung in der Woche, der Sonntag. In Russland wurden vor einigen Jahren Untersuchungen gemacht, ob nicht ein Rhythmus von 10 Tagen Arbeit und einem Tag Ruhe besser für die Produktivität wäre. Das Ergebnis könnt ihr ahnen. Nach anfänglichen hervorragenden Werten wurden die Leute krank und depressiv. Und am Ende blieb durch den personellen Ausfall ein sozialwirtschaftlicher Schaden zurück. Nein, der Schöpfer sagt 6:1, nicht 10:1. Und in diesen Sommerferientagen können wir zusätzlich wieder Kraft tanken, Gewohntes hinter uns lassen, neue Eindrücke zulassen, dem Schöpfer begegnen. Wenn wir zu denen gehören, die in unserer so schnellen und mobilen Welt ab und zu das Lenkrad zurücklassen, das Gaspedal, den Tacho und das Flugticket beiseite lassen und die Straßenschuhe mit den Wanderschuhen tauschen und die Aktentasche mit dem Rucksack, dann kann man uns gratulieren. In der pädagogischen Forschung wurde die Verwirklichung von Werten in verschiedenen Sportarten untersucht. Wandern und Bergsteigen waren nun die Betätigungen, die Werte am intensivsten bündelten. Gesundheit, biologisches Training, Ausdauer, Soziales, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, Verantwortung, Ästhetik in der Natur, Schöpfungserfahrung. Während bei vielen Sportarten die Hundertstelsekunde zählt, der Torschuss, die Messlatte oder das Zielfoto, ist Wandern die sanftere Form des Sports. Wandern ist die Betätigung des spielenden Menschen. der hier etwas tut, was er nicht tun muss. Ruhigen Schrittes und mit rekordfremder Gelassenheit, so eröffnen sich tiefere Reichtümer. Zweiter Gedanke, ein biblischer Urlaubstext aus Psalm 95, die Verse 1 bis 5. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge. Und sein ist das Meer. Und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Egal, was wir im Urlaub machen, ans Meer fahren, in die Tiefen der Erde tauchen oder in Höhlen klettern, die Höhen der Berge erwandern oder sonst irgendwas auf dem Trockenen vorhaben. In diesen 5 Versen ist alles enthalten. Über dieser Schöpfung jubelt der Psalmschreiber. Aber nicht in Ekstase oder jagendem Erleben. Nein, der Faktor Zeit hat seine Wichtigkeit. Aufstehen, kommt herzu. Zielformulierung, lasst uns dem Herrn frohlocken. Route festlegen auf Google Maps, mit Danken vor sein Angesicht. Und die Motivation, denn in seiner Hand ist die Erde. Hier gilt die alte Bergsteigerweisheit, der Weg ist das Ziel. Wenn ich mich glaubend aufmache, Gott im Visier habe und ein demütiges Herz voller Dank, dann bin ich schon am Ziel. Dann bin ich schon in meiner gottgewollten Bestimmung. Nirgends steht, dass ich mich abhetzen soll. Nein, ich darf genießen. Das Meer, die Täler, die Höhen der Berge, das Trockene. Doch zurück zum Wandern. Das echte Erleben braucht Zeit. Die huschenden, jagenden Eindrücke und Bildfetzen, die uns heute in jede Zimmerecke projiziert werden können, die mögen einen zufriedenstellen, unsere hetzende Konsumgesellschaft. Die schnellen Bilder hinterlassen aber ein verarmtes Erlebnisempfinden und eine Abstumpfung gegen das Reale. Erleben braucht Zeit und Erleben braucht das Echo in den tiefen Räumen der Seele. Dritter Gedanke. Was erfüllt uns und wie geschieht das? Den kleinen Becher zum Trinken kann man nicht am großen Wasserfall füllen. Es spritzt bei dieser Wucht alles wieder heraus. Und doch bieten unsere Technik und unsere zivilisatorische Wohlstandsgesellschaft laufend solche Wasserfallerlebnisse. Was wir brauchen, ist der sanft rinnende Bach oder Brunnen. Dort hinein halten wir unser Wasserglas und bekommen die Fülle. All die Fülle ist in dir, o Herr, haben wir schon oft gesungen. Wie erfuhr Elia diese Fülle? Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor Gott, wird ihm gesagt. Dann kamen Sturm, Erdbeben, eine Feuersbrunst und dann das Windhauchflüstern. Der Herr war letztendlich im sanften Säuseln des Windes, als er am Berg an Elia vorüberzog. Und wir denken eigentlich, der Sturm, der Donner, das Feuer und das Gewaltige, das müsste doch eigentlich der Herr sein. Punkt 4. Was unterscheidet das Wandern vom Spaziergang? Dass es Mühe macht. Das Wandern hat in seinem Angebot neben vielen schönen Dingen und schönen Ausblicken auch die Anstrengung, den Schweiß, die Rucksacklast, langweilige Serpentinen, gefährliche Geröllfelder und als Draufgabe den Muskelkater. Hier schließt sich der Vergleich zu unserem Menschenleben. Auch im Alltag gibt es nicht alles zum Nulltarif, gibt es nicht alles per Knopfdruck und Mausklick und Gaspedal. Der Nulltarif der Mühe, der würde das Erleben und die Wertschätzung und die Freude mindern. Überfluss ist niemals Garantie für Glückerfahrung. Das zeigt uns auch Jesus, den das Leben auf dieser Erde alles, wirklich alles gekostet hat. Aber der Lohn, das Ziel, ist unvergleichlich. Und wir erinnern uns an die Predigt vor einer Woche, die das Thema weises Leben hatte. Da sitzen an unserem Lebenswanderweg Frau Torheit und Frau Weisheit. Die eine verspricht sofortigen Lustgewinn, die andere wunderbare Nachhaltigkeit. Ich bin lieber nachhaltig erlöst als spontan berauscht. Fünfter Gedanke. Berge als Orte des Heiligtums. Im Psalm 3, Vers 4 lesen wir: In meiner Stimme rufe ich zu Gott und er antwortet mir von seinem heiligen Berge. Auf einem Gipfel zu stehen ist ein ganz eigenes Gefühl von himmlischem Glück. Man wähnt sich dort oben ja dem Himmel und vielleicht auch Gott etwas näher. Und unser Gott der Juden und Christen des Alten und Neuen Testaments, der lässt sich dort oben auch immer besonders finden. Denken wir nur an Mose, der auf dem Berg Sinai von Gott die 10 Gebote bekommen hat. Sechster Punkt. Berge als Orte der Auszeit und des Betens. Der Schweizer Theologe Josef Pfammatter beschreibt diese Auszeit folgendermaßen: Von dem Augenblick an, da der Mensch den Alltag Richtung Berge hinter sich lässt, steigt in seinem Inneren ein Gefühl von Freiheit auf, das immer beherrschender wird, je näher der Gipfel rückt. Nicht mehr die Sorgen, nicht mehr das Gefühl des unaufhörlichen Ich sollte noch bestimmen sein Lebensgefühl. Es weitet sich auf dem Berg die Seele und wird fähig, Freude und Dank gegen den Schöpfer zu empfinden. Ich denke, Jesus war Mensch genug, auch so zu empfinden, wenn er sich auf Berge zurückzog. Aber Jesus war als Gottes Sohn auch stets zum Beten auf Bergen, zur Rücksprache oder auch zum Ringen mit dem himmlischen Vater über den rechten Weg. Selbst die ultimative Gebrauchsanweisung für ein gelingendes menschliches Leben kommt von einem Berg, Jesu Bergpredigt. Jesus ohne Berge ist für mich nicht vorstellbar. Jesus geht in der Spur der Berge, um sich vor dem himmlischen Vater zu sammeln. Dafür steht er zuweilen vor Tagesanbruch auf, wie Markus 1 berichtet. Vor Tagesanbruch auf einen Berg. Diese Erfahrung habe ich nur einmal gemacht, bei der Besteigung des Sinai, als man im Dunkeln loslief und oben beim Sonnenaufgang ankam. Jesus hat solche Erlebnisse wohl des Öfteren gehabt. Jesus hatte sich angewöhnt, anhaltend und unbeirrbar zu beten. Er lässt sich nicht ablenken und behält das Hauptsächliche im Blick, oft auf einem Berg. In Lukas 6 wird berichtet, dass Jesus vor wichtigen Entscheidungen sogar eine ganze Nacht im einsamen Gebet auf dem Berg verweilte. Eines Tages ruft Jesus drei seiner engsten Jünger zu sich. Sie sollen mit ihm auf den Berg steigen. Was da passieren wird, können sie nicht ahnen, und die Jünger werden es nie wieder vergessen. Die Verklärung Jesu und die Stimme des Vaters über dem Gipfel aus den Wolken. Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Dank, Reden mit dem Vater, Rückzug von der Menge, Kraft schöpfen, Verklärung, Himmelfahrt vom Ölberg aus, Bergerlebnisse unseres Herrn Jesus. 7. Gedanke, ihr Berge, preist den Herrn. Die Bibelstelle aus Jesaja 44, 23 ruft die Berge auf, Gott zu loben. Allein durch ihre stoische Existenz möchte man meinen. Ihr Berge, frohlocket mit Jauchzen, denn der Herr ist herrlich in Israel. Was wächst hinter den Erfahrungen und Eindrücken, hinter den Bildern aus Bergpfaden und Gipfelkreuzen? Es taucht im Erlebnis der Schönheit ein Bedürfnis auf, das uns vielleicht sonst nicht so leicht hochkommt. Man möchte spontan danken. In solchen goldenen Stunden erlebt man im tiefsten die Welt, die Schöpfung und das Leben als Geschenk. Vieles wird uns erst dann zum echten Geschenk, wenn es aller Machbarkeit entzogen ist. Eine gute Arbeit, ein gesundes Kind, eine berührende Melodie, ein passendes Wort des Gegenübers, ein guter Einfall, die Natur, die Schöpfungsvielfalt. Nicht machbar, nicht manipulierbar, nicht konstruierbar und gerade deshalb etwas ganz Besonderes. Das Dankbedürfnis des Wanderers in der Natur, das sucht nach einer Adresse. Ein Kosmos, ein Naturgesetz, danke, lieber Urknall, eine Evolution, eine Materie, ein Chaos oder ein Zufall. Der Dank drängt zum Du. Der große französische Mathematiker und Denker Blaise Pascal hat einmal formuliert: Es ist das größte Unglück des Atheisten, dass er nicht weiß, wem er danken soll. Man darf aber durchaus nicht vergessen, dass in unserer Zeit des Glaubenkönnens für viele dieser Weg nicht einfach ist und auch Anfechtungen bringt. Genau da spricht die Bergwelt in einer vornehmen, einer diskreten, aber eindringlich wuchtigen Sprache von dem, der hinter ihr steht, von dem, der hinter allen Dingen steht, vom Schöpfer Gott. 8. Gedanke, Berge und Stille. Auch das Erlebnis von Stille darf nicht zu kurz kommen. Der Innsbrucker Alpinist, Seelsorger und Bischof Reinhold Stecher hat bei seinen Alpinkursen in den Bergen immer an besonders schönen Stellen zum Gottesdienst angehalten. Vor einem Gletscherbruch, im Wiesengrund plätschernder Bäche, im Ahorn bewaldeten Talboden. Und er hat seine Alpingottesdienste für die Kursteilnehmer immer damit beendet, dass er alle Teilnehmer für eine Stunde einzeln auf die umherliegenden Hänge schickte. Und er berichtete, dass er noch nach Jahren von Expeditionsteilnehmern erfahren hat, dass diese stille Stunde nach dem Amen der Andacht ein bleibender Moment des Lebens wurde. Und unser letzter Punkt, nicht nur ein Gott der Berge. Zum Schluss noch ein anderer, ein sehr tröstlicher Gedanke. In 1. Könige 20 wird uns von den Siegen Israels unter Ahab berichtet, den Siegen über die feindlichen Völker. In Vers 23 erkennen nun die Berater eines gegnerischen Königs, der Gott Israels ist ein Gott der Berge. Darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen könnten, was gilt's? Wir wollten sie überwinden. Die Gegner Israels meinten tatsächlich, sie könnten diesem Gott der Berge ein Schnippchen schlagen, wenn sie sein Volk unten in der Ebene herausfordern. Aber der Plan geht natürlich nicht auf. Die Israeliten siegen gegen den fremden König. Ihr Gott ist zwar einerseits ein Gott der Berge, aber er wirkt auch in der Ebene. Das finde ich gut und das finde ich tröstlich. Denn nach dem Bergurlaub geht ja auch in meinem und deinem Leben die nächste Woche unten im Tal weiter. Nach wunderbaren Wander- und Gipfelerlebnissen muss ich wieder hinunter in die Niederungen des Alltags. Nach herrlichen Glaubenserfahrungen beutelt mich die Versuchung wieder. Guckt der alte Mensch wieder durchs Knopfloch? Lande ich unsanft wieder in meinen Sorgen, Zweifeln und Problemen? Doch ich weiß, mein Gott der Berge wartet dort unten in meinem Tal auf mich. Mein Gott der Berge hält mich voll Liebe und schenkt mir den Sieg in meiner tristen Ebene, wie damals Israel. Und ich darf aus der Kraft schöpfen, Kraft, die ich vom Berge mitbringen werde. Amen.